Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo Leute, hier sind wir wieder, die Drinnis. Es ist Drinni-Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Ich bin Julia.
Und ich bin Chris.
Das ist wirklich so geil wie beim Tigerentenclub, wie wir uns so kurz vorstellen.
Ich weiß nicht, ob es peinlich ist oder ob es einfach schon normal ist, dass wir das machen. Für mich fühlt es sich komplett normal an. Vielleicht muss ich da mich selber nochmal reflektieren, ob das so okay ist.
Das Ding ist, wir wissen ja gar nicht, was normal ist in dem Gebiet, weil es ist ja eigentlich gar nicht, wir kommen ja gar nicht aus dieser Radioecke. Deswegen machen wir das, glaube ich, so, wie wir uns vorstellen, dass coole Leute das machen. Aber ich glaube, niemand, der cool ist, macht das.
Mein Deutschlehrer hat sich immer sehr selber dafür gefeiert, dass er gesagt hat, es gibt gar kein Normal. Das fand er, glaube ich, dachte, wow. Er ist jetzt der Philosoph des 21. Jahrhunderts, ja. Dass er mal so einen Satz rausgehauen hat.
Ja, Chris, wie geht's? Wir haben uns jetzt hier wieder auf dem Dachboden eingefunden. Wie geht's dir damit?
Mir geht's gut. Die Luft ist wieder trocken, aber das soll euch nicht stören.
Ja, das stimmt.
Und auch mich nicht. Und ich finde aber, wir sollten vielleicht mal ein neues Image aufbauen. Habe ich mir so überlegt. Wir sind auch schon mal genannt worden, der Podcast vom Dachboden. Und das ist ja alles charmant und so. Aber jetzt, glaube ich, eine neue Zeitrechnung für mich hat angefangen. Wir sollten mal so ein Image aufbauen, wie so ein alternder Rockstar, der denkt, er muss jetzt noch irgendwas von Jugendlichkeit ausstrahlen und einfach in einem Hotel lebt. Sich nicht um das Essen kümmern müssen, sich nicht um das Zimmer kümmern müssen, um das Putzen und auch nicht um das Waschen kümmern. Weißt du, dass wir eigentlich jetzt in ein Hotelzimmer ziehen und von dort aus unseren Podcast aufnehmen?
Also wie Udo Lindenberg, der inszeniert ja quasi um sich herum damit schon automatisch so einen Kult.
Ja.
Obwohl er gar nicht mehr, also ja, die Musik, da kann man jetzt drüber streiten,
nee,
werde ich jetzt auch nicht sagen.
Ich will aber, nicht über Udo Lindenberg
genau,
nicht sprechen.
Aber allein die Tatsache, dass ein Rockstar in einem Hotel lebt, macht ihn ja dann nochmal mehr zum Rockstar.
Ist ja aber überhaupt auch nichts Besonderes, was der Typ da macht in Hamburg, was der veranstaltet.
Du wolltest nicht über ihn reden.
Ach, Abbruch.
Aber was ich dazu sagen will, wenn wir jetzt in ein Hotel ziehen, also Punkt 1, Atlantik kommt für uns nicht in Frage, ist viel zu teuer. Und dann stelle ich mir die Frage, wo würden wir unterkommen? Wahrscheinlich im Ibis Budget oder so. Oder ja. Im A&O-Hostel.
Ja. B&B.
Ab wann ist es denn cool zu sagen, ich wohne im Hotel, ich lebe im Hotel? Ist das bei A&O-Hostel im 16er Schlafzimmer schon cool?
Also ich muss sagen, Hostel geht nicht. Für mich ist es einfach zu krass, mit vielen anderen Leuten in einem Raum zu schlafen. Das geht nicht.
Ja.
Aber so Ibis Budget, Motel One oder so, das geht.
Kann man das auch sagen? Ich wohne im Ibis Budget, ich bin Rockstar.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht schon eher sogar der Zeitgeist heute, dass man das so sagt. Das ist sympathisch.
Also das ist schon cool. Ich frage mich, wie teuer ist die Miete, wenn man da wohnt, Ibis Budget im Monat?
Da kann man bestimmt einen Deal machen, oder? Also weißt du, allein schon, dass wir jetzt einen Namen, das ist übrigens keine Werbung,
nein.
Ne? Es wirkt immer so, als würden wir Werbung machen. Ich habe ein
schlechtes Gewissen. Novotel, Maritim, Best Western.
Ja, aber Novotel und Maritim ist ja schon eine Stufe höher, oder? Ist das nicht so ein bisschen?
Ich weiß nicht, Maritim ist bei mir komplett jetzt abgespeichert, ja. Unter Bruchbude, seit die AfD da ihren Parteitag hatte.
Sagen wir mal, Novotel, das ist schon eine andere Klasse, oder?
Novotel ist natürlich eher ein Vier-Sterne-Hotel, oder?
Ja, das ist die Frage. 4 Sterne ist vielleicht spießig sogar. Cool wäre, wenn man bei 3 bleibt oder dann direkt 5 oder noch mehr, wenn es geht.
Oder sogar 2 Sterne.
Ja, oder 2.
Das wäre auch geil.
Weißt du, 4 Sterne ist vielleicht sowas, wo, da sehe ich so ein Bild von mir, Leute, so Sparfüchse, die dann denken, das ist jetzt das ganz Große. Weißt du, so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe da Baden-Württemberg-Vibes.
Ja, komplett, ich weiß, was du meinst. Aber ja, ich glaube, wenn man sich 5 nicht leisten kann, sollte man direkt bei 2 oder 3 einfach bleiben.
Ich glaube, wenn man jetzt wirklich konkret auf 2 Sterne setzt, das wäre cool.
Ich werde mal eine Anfrage schicken an Ibis Budget, ob wir da mal längerfristig wohnen können. Jetzt haben die doch auch bestimmte viele Zimmer frei. Die sind doch froh, wenn Leute da dauerhaft wohnen, oder?
Ja, gute Frage. Es gibt ja diese Hotels, die so Arbeitsplätze jetzt vermieten
in den Zimmern. Ja, man darf nur nicht drin schlafen.
Aber es ist nicht so günstig.
Nein, das habe ich auch gedacht. Boah, das ist ja eine coole Idee. Da kommt man mal raus, man kann sich da in Ruhe mit gutem Internet hinsetzen und dann kostet das irgendwie 80 Euro am Tag. Denkst du, ja okay, wie viel Geld muss ich denn verdienen, dass sich das lohnt?
Aber gibt es da denn auch ein Frühstücksbuffet bei den 80 Euro, wenn man jetzt da einfach einen Tag lang arbeitet?
Ich glaube nicht.
Nicht, ne?
Nee.
Ich finde auch, Frühstücksbuffet im Hotel ist für mich eine ultra stressige Situation. Eigentlich soll das Buffet ja so sein, man geht hin, man kann sich bedienen, man kann sich frei bewegen.
Ja.
Es sollte eigentlich das komplette Gegenteil von Stress sein, weil man sich einfach bedienen kann, man muss nicht irgendwie mit Menschen sprechen und sagen, können Sie mir bitte dieses Brötchen da hinten reichen? Man kann sich es einfach nehmen.
Ja.
Aber für mich ist es komplett Stress. Ich fühle mich die ganze Zeit wie in der Supermarktkasse.
Komplett.
Vielleicht, wenn ich mich auch wirklich tief in mich reingucke und mich reflektiere, ist es vielleicht auch so eine Urangst von, ich kriege zu wenig Essen. Aber das ist vielleicht ein leicht anderes Thema.
Ich finde auch, also ich habe auch bei Buffet, fühle ich mich permanent beobachtet. Mhm. Also ich fühle mich auch nicht beobachtet, sondern ich werde permanent beobachtet, weil ja. Dicke Menschen am Buffet werden generell beäugt. In Deutschland ja. Nochmal krasser.
Und nicht nur am Buffet, sondern überall, wenn man was trinkt
überall
oder isst.
Ist so. Deswegen neige ich dann automatisch dazu, mir viel weniger auf den Teller zu machen, wie ich eigentlich gern essen würde. Oder auch mal so Obstscheiben oder so. Mhm. Am besten noch Ananas, wo ich dagegen allergisch bin. Und mir das dann so drauf mache, so eine ganz kleine Menge essen.
Das Problem ist, du machst dich sehr wenig drauf, musst aber dafür öfters zum Buffet, was ja auch wieder negativ
ist.
Ist ja auch wieder negativ konnotiert.
Und deswegen, wenn ich mit anderen Leuten in einem Hotel war, habe ich immer gefragt, kannst du mir das und das mitbringen, wenn sie aufgestanden sind, dass dann quasi die schlanken Leute mir was zu essen mitbringen. Das ist eigentlich so traurig, aber es ist so.
Ja, das ist.
Deswegen bin ich auch keine Buffet-Person. Ich mag das einfach nicht, wenn Leute denken, weißt du, dann mache ich mir so eine Kelle Nudeln drauf und dann wird direkt gesagt, die Dicke, die frisst da schon wieder vom Buffet.
Es wird nicht gesagt, manchmal schon, habe ich auch schon gehört.
Gedacht.
Na klar, aber es wird gedacht.
Es wird gedacht und deswegen, ich bin auch keine Buffet-Person. Ich kann das komplett verstehen.
Andere Frage an dich. Was findest du schlimmer im Hotelzimmer? Barfuß, auf dem Teppich gehen oder die vollgefettete Fernbedienung bedienen? Was ist schlimmer?
Boah, natürlich auf dem Teppich. Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Sehr unberechenbar,
nein,
ne, was
das,
da drin ist.
Ich finde, das ist das Ekelhafteste, was es gibt, Teppichboden im Hotel. Bei der Fernbedienung hilft natürlich, wenn man einfach so ein kleines Desinfektionsspray dabei hat. Das kann man ja machen.
Oder direkt so Einweghandschuhe anziehen, wenn man sich im Hotelzimmer
ja,
bewegt.
Ja, das geht. Aber halt vom Boden, da kannst du halt nicht entfliehen. Der ist halt da oder nicht. Und deswegen auf jeden Fall Teppichboden.
Ja,
Horror.
Ich bin auch immer voller Angst, wenn es an der Hoteltür klopft. Weil ich denke immer, wer ist das wohl? Aber es ist eigentlich immer der Zimmerservice. Und weil ich das Schild vergessen habe.
Wer ist das wohl?
Ja,
der Steuerfahnder.
Das Problem ist, am liebsten würde ich mich auf den Boden werfen, so wie wenn zu Hause die Post klingelt, auf den Boden werfen und totstellen. Aber dann denke ich mir so, das ist ja der Teppich, ne? Da will ich mir ja jetzt nicht hinwerfen in
und
den Moder.
Und es kann ja auch gar nicht die Post sein. Das muss man ja auch bedenken.
Genau, und es ist immer der Zimmerservice und eigentlich immer nur, weil ich das Schild vergessen habe. Die klingeln ja nicht, wenn draußen das Schild ist, nicht stören, ne?
Ja, also eigentlich im Prinzip sind wir nicht dafür geeignet, im Hotel zu leben.
Es gibt noch was anderes, ich auch sagen will, als Drini im Hotel auch ein Problem, wenn die Karte nicht mehr funktioniert fürs Türschloss.
Oh Gott.
Und dann ist es ja manchmal einfach so, dass die nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, weil die Codes neu aufsetzen. Ich habe keine Ahnung. Ich denke aber immer direkt, ich bin dran schuld.
Ja.
Ich bin schuld, dass diese Karte für dieses Schloss bei meiner Tür nicht geht. Ich muss jetzt diesen Gang an die Rezeption machen und die Karte vorweisen und sagen, tut mir leid, ich habe es, glaube ich, total kaputt gemacht. Ich habe das ganze Hotelsystem außer Kraft gesetzt, die Karte geht nicht
und
mehr.
Und das passiert
so
einem auch
zumindest.
Nur, wenn man in einem teureren Hotel mal ist. Wenn man einmal irgendwo ist, dann passiert sowas. Und dann muss man mit seinem H&M-Pullover zu dieser rausgeputzten Rezeption gehen und diesem Concierge mit seinem Hütsche muss man dann irgendwie sagen, ich habe diese Karte kaputt gemacht. Und es ist einfach immer unangenehm.
Mhm. Obwohl es eigentlich gar nichts Schlimmes ist, aber es ist so dieses Unkontrollierbare. Wie wird die Person reagieren? Wobei zum Beispiel beim Einchecken ist es überhaupt kein Problem, da, für mich zumindest. Da komme ich hin und sage, mein Name, ich will einchecken. Und dann sind die Abläufe sofort klar und die wollen das auch schnell hinter sich bringen. Das finde ich eigentlich eine der benutzerfreundlichsten Service-Dienstleistungen, die es gibt. Diese Situation an der Rezeption.
Das ist interessant, dass du sagst, weil ich finde, das Einchecken ist das Unangenehmste überhaupt. Davor habe ich jedes Mal Angst, weil, kann ich auch direkt sagen, warum. Mhm. Bei Hotels muss man immer seine Kreditkarte geben.
Oh ja. Ja.
Und ich habe einfach meinen PIN vergessen. Ich mache das immer mit Unterschrift. Immer schon.
Boah, stimmt. Das habe ich so verdrängt. Da habe ich schon gar nicht mehr. Da habe ich auch schon schlimme Erlebnisse gehabt, ey.
Also, ich hatte wirklich noch nie ein Problem. Es war immer, dass ich unterschreiben musste. Aber in meinem Kopf ist immer so: Was ist, wenn jetzt doch das Hotel sagt, sie müssen hier einen PIN eingeben?
Ja.
Das musste ich noch nie. Aber jedes Mal habe ich wieder die Angst, weil ich weiß diesen PIN nicht mehr. Und irgendwie kriege ich es nicht hin, mir einen neuen schicken zu lassen, weil ich ein Training bin. So. Aber es geht eigentlich immer nur mit Unterschrift. So. Aber diese Panik vor diesen 10 Minuten Einchecken mit dieser scheiß Kreditkarte, das ist für mich die Hölle, wirklich. Ich bin da nass geschwitzt, wenn ich auf ein Zimmer komme, muss ich direkt duschen.
So, jetzt habe ich 2 Fragen. Erstens. Ja. Wenn man dauerhaft im Hotel wohnt, kriegt man auch so eine Karte und muss man überhaupt auch nur mit Kreditkarte bezahlen oder ist das alles anders geregelt? Und zweitens, ist es dann überhaupt was für uns, um dort zu wohnen, jetzt in einem Hotel? Weil ich habe den Eindruck, wir haben jetzt gute Argumente gesammelt gegen unseren neuen Lebensstil.
Mich würde ja interessieren, wenn ich jetzt Udo Lindenberg bin und im Atlantik-Hotel wohne, wie sehr darf ich denn meine Suite modifizieren, dass sie mir gefällt. Wo fängt das an und wo hört das auf? Darf ich da eine Zimmerpflanze reinstellen, die da nicht reingehört? Darf ich ein Bild aufhängen mit einem Nagel in die Wand? Darf ich eine Wand streichen?
Gute Frage.
Darf ich mir ein IKEA-Bett kaufen?
Gibt es einen Mietvertrag?
Das
Nein, wahrscheinlich nicht, aber einen dauerhaften Vertrag.
gibt wahrscheinlich einfach eine dauerhafte Buchung, die quasi von seinem Konto abgebucht wird.
Ich meine, wenn man einer der größten Künstler, die dieses Land je gesehen hat, ist, dann wird man doch wohl einfach einmal einchecken und einfach nicht mehr auschecken und es wird geduldet.
Vielleicht wird es die ganze Zeit gesagt, die Rechnung bezahle ich, wenn ich ausziehe. Vielleicht hat er noch gar nichts bezahlt.
Ich meine, ich habe selten so gutes Songwriting gehört wie bei Udo Lindenberg.
Jetzt hör auf,
das Övre ist ja wohl so stark.
Wir fangen gar nicht damit an. Wir machen dieses Fass jetzt nicht
ich
auf.
Ich kann komplett verstehen, warum WDR4
Udo Lindenberg nicht auf.
Runter und rauf spielt.
Wir machen das jetzt nicht auf.
Die Musik gefällt mir wahnsinnig
gut. Aber ganz ehrlich, wie geil wäre es, wenn er noch 0 Euro getan hat, weil er wirklich sagt, wenn ich wieder auschecke, bezahle ich die Rechnung. Die schreiben das quasi an für ihn. Und er ist jetzt schon bei 96.000 Euro, wahrscheinlich bei mehr, bei 500.000, 1 Million Euro. Und sagt, er macht es beim Auschecken. Er wird aber safe da drin einfach sterben in 10 Jahren.
Sehr gut, ja.
Also, ja. So gut. Und das Hotel bleibt einfach drauf sitzen, auf diesem ganzen Geld.
Eigentlich war schon ein Introvert-Tipp, ja. In ein Hotel gehen und sagen, ich bezahle beim Auschecken und dann einfach sterben im Hotelzimmer.
Nach 4 Jahren. Ja, finde ich gut. Eigentlich eine gute Masche.
Ich finde, wir müssen mal wieder ein Bubble-Update machen. Es würde mich nämlich auch interessieren, wo du gerade so abgetaucht bist, in welcher Bubble. Und ich habe auch was zu berichten.
Ja, sehr gerne.
Bubble-Update.
In dieser Rubrik Bubble-Update geht es darum, dass wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen, was denn das Thema Bubbles angeht. In welcher Bubble wir uns befinden, wo uns der YouTube-Algorithmus hingetragen hat. Und ich bin in der Bubble angekommen, in den letzten 1,5 Wochen, würde ich sagen, bin ich in der Verbrauchermagazin-Bubble. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber ich gucke mir aktuell fürs Leben gerne WDR Markt, NDR Markt, SWR Marktcheck, Kassensturz aus der Schweiz. Das sind so Formate, so Sendungen aus dem dritten Programm, wo halt Produkte getestet wird und auch gezeigt wird, wo wird man wieder übers Ohr gehauen. Was sind so die Verbrauchertipps und auch manchmal auch einfach, was ist der schnellste Weg, um Schneeketten aufzuziehen zum Beispiel? Das gefällt mir sehr gut. Und ich habe letztens eine Sendung geguckt, da ging es zum Beispiel darum, dass auf Sesam sind krebserregende Kerne, so in Knabbermixe und so. Und da habe ich dann mitgefiebert, wirklich, welcher Knabbermix ist denn nicht belastet? Und eigentlich geht's mir, habe ich gemerkt, bei diesem Magazin geht's mir eigentlich nur darum, zu gucken, welches Produkt konsumiere ich und ist es auch gut? Und eigentlich bin ich immer beleidigt, wenn es nicht auch auf dem ersten Platz ist. Oder auch ganz geil, eigentlich will ich nicht diese Produkttests, so dann rauskommt, scheiße, die sind krebserregend, sondern ich will einfach nur so Redakteure, die im Einkaufszentrum stehen und damit so schulklassengroßen Gruppen die beste Chips-Sorte eruieren, so mit Blindtest. Das gefällt mir sehr gut. Und ich bin immer für die Underdogs, die Billigprodukte, dass die ganz weit vorne sind. Und das ist immer so geil, die tollen Produkte, wenn die abkacken und dann die günstigen Produkte sind ganz weit vorne und dann am besten ich auch noch das Produkt konsumiere, was auf dem Platz 1
ist. Das ist eigentlich deine WM. Du fieberst da immer mit deiner Mannschaft.
Ja, komplett. Und ich, wenn jetzt jemand vom Verbrauchermagazin Redaktion zuhört, ich persönlich bin nicht so dran interessiert, zu gucken, wo wird man übers Ohr gehauen, weil da wird es immer so reißerisch im Boulevard. Und außerdem gibt es da noch eine Sendung von meinem geliebten Rudi Zerne, Vorsicht Falle. Das ist so eine kennst du das? Das ist so eine Ablegersendung von
Da wird den alten Leuten Angst gemacht, vor allem.
Antanztrick, das ist Enkeltrick,
Betrug. Warum meine Oma mich weinend anruft und sagt, ich glaube, ich habe aus Versehen einen Vertrag unterschrieben und muss jetzt 100 Millionen Euro zahlen, obwohl sie nur eine Spam-E-Mail bekommen hat.
Ja, das mag ich gar nicht so. Da geht's schon bei Rudi Zerne natürlich nicht. Er ist ein super Typ, einwandfrei. Aber bei den dritten Programm, da wird es auch schnell so, geht es in die Richtung RTL Explosiv oder RTL Extra, weißt du, wo dann so jemand mit versteckter Kamera vorgeschickt wird und dann wird da irgendwie jemand geschämt, dass er irgendwie versucht, Geld zu machen. Ich will nur eigentlich geile Produkte, Informationen, geile Produkte, Empfehlungen. Was sind sie aktuell? Der beste Knabbermix? Was ist der beste Stabmixer? Ja. Oder habe ich was gesehen? Beitrag über Stabmixer. Haben die alte Stabmixer auseinandergenommen?
Was?
So, ja, schnall dich an, es wird eklig. Die haben die alten Stabmixer aufgetrennt und geguckt, welche Stabmixer sind am undichtesten. Weil wenn man die über Jahre hinweg benutzt, sind da die Überreste von den Flüssigkeiten, die man mixt. Also Püree, wenn man irgendwie einen Teig macht oder irgend sowas. Und es ist echt eklig. Aber so, für sowas feiere ich die Programme. Aber auf jeden Fall, da bin ich jetzt also in diesem Verbrauchermagazin.
Ich finde, das ist auch ein ganz interessantes Themenfeld. Ich liebe das auch. Und ich liebe vor allem die Sendung, wo aufgedeckt wird, welches Markenprodukt steckt hinter einem Discountprodukt.
Ja.
Die einfach nur anders verpackt sind.
Ja.
Und das schreibe ich mir dann auf und dann kaufe ich das und dann denke ich so, yes, jetzt habe ich mal wieder, ich bin den nicht ins Netz gegangen.
Du hast den Kapitalismus ausgetrickst. Du hast
ich habe den ausgehebelt.
System, du hast das System auf den Kopf gestellt.
Vielleicht sollten wir mal für unsere ZuhörerInnen fürs nächste Mal eine Liste zusammenstellen mit den Produkten, die eigentlich Markenprodukte sind, aber günstig im Discounter. Das ist aufwendig, aber das ist ein Fanservice.
Vielleicht können wir Nelson Müller mal ins Boot holen. Ja, der macht doch so eine Sendung,
der macht auch
oder?
Immer so geile Sendungen.
Ja, das ist Hammer.
Da wird das aufgedeckt. Und ich liebe das, wenn man das sieht. Yes, die 79 Euro Schokomäuse sind eigentlich nur umgeschmolzene Kinder-Schokobons. Mhm. Also das ist jetzt nicht der Fall, aber da, zum Beispiel. Und ich liebe das einfach über alles, das zu sehen.
Das ist auch so ein Opa-Ding, ne, dass man sagt, so die Nutella von Aldi, das Eigenprodukt, die Eigenmarke, ist die Nutella, die hergestellt wird im echten Nutella-Werk, aber nachts, so zwischen 12 Uhr und 3 Uhr, da machen sie die Maschinen so ein bisschen mit weniger Öl, die laufen dann alles im Prinzip genau dasselbe drin.
Ja, und das Geile ist, dass sie dann auch wirklich bei den Fabriken, bei dem Hersteller nachfragen und sagen, wie kann das denn sein, dass diese Schokobrezen von Aldi aus der exakt gleichen Adresse kommen, wie die Schokobrezen von Rewe und dann sagen sie, ja, das stimmt, wir machen beide Produkte, allerdings leicht veränderte Rezepturen. Und da siehst du dann irgendwie so 7% Salz und bei dem anderen so 6,9% Salz. Also so ein ganz leicht verändertes Rezept, damit sie das begründen können, dass es nochmal für eine andere Zielgruppe
ist. Das gefällt mir richtig
das
gut.
Ist so geil.
Ja. In der Schweiz gibt es auch einen ganz bekannten Moderator davon, Ueli Schmetzer. Will ich auch noch für unsere Schweizer Community, das gucke ich auch ganz gern, vor allem wenn ich Heimweh habe, wenn ich da M-Budget-Produkte zum Beispiel ganz vorne sehe, da geht mir das Herz auf. Aber das ist.
Ich habe auch manchmal Heimweh nach der Schweiz. Ich kann so sagen, es ist eine zweite Heimat für mich geworden und ich muss sagen, wenn ich Heimweh habe, dann gucke ich Samstag Jass.
Shoutout an Manuel Weingartner, der diese Woche einen sehr guten Wikipedia-Auszug geteilt hat, dass die, also Samstagjazz.
Erstmal musst du erklären, was Samstagjazz ist. In Deutschland kennt das niemand.
Das ist eigentlich Kartenspielen, sowas wie Skat, was alte Typen in der Kneipe spielen, am runden Tisch. Ich kann es selber nicht, habe das nie gelernt, auch kein Interesse dran, aber die Sendung, die ist grandios. Und das ist nämlich immer ein Telefonjasser. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht gegendert, so wie ich die Sendung kenne. Da ist ein Telefonjasser zu Hause. Eben nicht zu Hause, aber es sollte suggeriert werden, die am Telefon mit
live mitspielen, mit den Leuten in der Kneipe.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist eine prominente Person, die da die Karten hält und dann quasi als verlängerter Arm im Fernsehen, im Studio, am Set quasi die Karten legt. Aber die Person, die Telefonjasserin, ist gar nicht zu Hause, sondern auch im Studio, einfach im Nebenraum. Danke, Manuel.
Das hat mich komplett aus den Socken gehauen, muss ich jetzt. Da habe ich wirklich den Glauben an das Fernsehen endgültig verloren, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist wirklich brutal und ich merke auch, je länger ich in dieser Branche arbeite, desto weniger gefällt mir das Fernsehen, weil ich sehe, dass einfach irgendwie alles so gestaged ist. Aber das ist
ein anderes
Thema.
Da
müssen wir mal eine Spezialfolge machen, die große Fake-Stage-Aufdeckungsfolge. Julia, in welcher Bubble bist du eigentlich?
Ich bin gerade abgedriftet in die Bubble der britischen Großfamilien.
Also nicht Königsfamilien.
Nein, aber man kann es so sagen. Für mich, also ich habe quasi meine eigentlichen wahren Royals gefunden.
Aha.
Und zwar liebe sowieso Dokumentationen über sehr große Familien. Ich weiß nicht, was mich daran fasziniert.
Also wie meinst du große Familien?
Sehr viele Kinder.
Achso,
sehr viele Kinder, nicht die Körpergröße. Aber es fasziniert mich sehr, schon immer eigentlich. Ich finde, bei Wollnys ist es halt so ein bisschen scheiße, weil da ist total viel gestaged und so. Und das ist halt schlecht gespielt einfach. Aber es gibt auch Dokus, die halt wirklich tatsächlich die Leute nur begleiten. Und das finde ich cool. Und da ich am deutschen Markt nichts mehr gefunden habe, was ich noch nicht kenne, habe ich mich ausgeweitet auf den britischen Fernsehmarkt. Und auf Channel 4 und Channel 5 läuft ein Format von der größten britischen Familie.
Aber hast du aktiv danach gesucht?
Wer will das wissen?
Es würde mich jetzt einfach so interessieren, privat, ob du jetzt da reingeglitten bist.
Du weißt, wie das ist. Man gibt mal was ein und dann kommt man da rein, das Video, und dann werden unten andere Videos vorgeschlagen und so ergibt sich eins.
Was hast
eins
du
kommt zum anderen.
Big Ass Families.
Auf jeden Fall, diese Familie Redford hat 18 Kinder. So, und die größte Familie.
Sorry, nochmal, ich muss fragen, das ist nicht fiktiv, die gibt es echt.
Das ist echt, die Familie gibt es wirklich, sie wurde einfach nur in ihrem Alltag quasi begleitet. Ich weiß nicht, wie viel da inzwischen auch von der Redaktion noch mit reingetragen wird, aber damals wurde sie wirklich nur begleitet, ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert, sondern man hat einfach gezeigt, wie ist der Alltag mit 18 Kindern.
So, 18 Kindern?
Ja.
Von also eine Frau und
eine
ein
Frau,
Mann.
Frau, ein Mann, 18 Kinder, die Frau unter 40.
Es ist nicht Patchwork.
Nein, alle Kinder von dieser Frau und diesem Aha. Mann. Ich glaube, die hat mit 14 ihr erstes Kind bekommen.
Aha.
Und war eigentlich seitdem permanent schwanger. Und ist jetzt irgendwie dann 38 gewesen. Aber dazu komme ich später. Und zwar, ich habe dieses Video gesehen und ich dachte so, boah, das ist so heftig, 18 Kinder. Und dann erstmal war ich schockiert, wie sauber und ordentlich dieses Haus ist. Also ordentlicher als meine Wohnung. Und das mit 18 Kindern. Die Frau hat alles unter Kontrolle. Die schmeißt den kompletten Laden da und ist am Abend also normal erschöpft. Aber jetzt nicht so, dass sie sagt, ich habe einen Nervenzusammenbruch. Ist die ganze Zeit noch irgendwie am Lachen, findet das super. Findet Kinder einfach super. Die hat auch mega, also die Kinder sind alle mega, so, das ist, die kloppen sich zwar, aber die sind halt einfach cool so. Und der Vater hat so eine kleine Bäckerei, wo er so Pies backt. Und davon ernährt er quasi diese Familie. Und für
von
den
ist, Pies oder von dem Geld, das er mit dem verdient?
Beides. Und für den ist das quasi wie Urlaub, wenn er auf die Arbeit fährt morgens um 3, da hat er komplette Ruhe. Das ist ja mega geil. Und währenddessen die Mutter, die siehst du halt wirklich immer nur ein Kind auf dem Arm, großen Bauch, große Kugel und dabei immer noch am Staubsaugen und 9 Maschinenwäsche am Tag wäscht die. So, und das.
Und es geht ihr gut? Und die Kinder sind auch alle Wunschkinder?
Die Kinder sind alle Wunschkinder und die, jedes Jahr kommt ein Kind dazu.
Okay, ich muss es einfach fragen, sind das Ultrachristen?
Nein. Sind es nicht, gar nicht. Also ich kann das deswegen auch besser sehen, einfach so. Und das Geile ist halt, dass ich dachte so, boah, 18 Kinder, das ist doch einfach das Heftigste. Und dann hat sie auch in der Doku gesagt so, ja, jetzt langsam haben wir es auch gesagt, jetzt reicht es dann auch langsam. Also das Haus ist auch echt jetzt voll so. Und dann lese ich in den Kommentaren unter dem Video, das Video ist alt, das ist von 2017, die haben schon 22 Kinder. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich gar nicht up to date bin und die haben einfach jetzt 22 Kinder. Und die haben so ein Format, das heißt 22 Kids and Counting, also immer noch. Die sind immer noch nicht abgeschlossen mit der Familienplanung. Ich glaube, die Mutter ist jetzt auch schon 42 oder so. Und es kommt aber immer noch eins nach so. Mhm. Und die haben wirklich schon so ein Ritual. Die Kinder sind schon so daran gewöhnt, dass es jedes Jahr ein neues Kind gibt. Die Mutter hat auch, die hat dann entbunden und dann haben die Hebammen zu ihr gesagt, bis nächstes Jahr. Und dann ist sie nach Hause gekommen mit dem Neugeborenen, auch direkt nach der Geburt nach Hause. Das ist ja für die irgendwie, keine Ahnung, das ist das Normalste der Welt, mal so ein Kind zu gebären. Und dann kommt sie nach Hause mit dem neuen Kind. Und dann darf jedes Kind, die sitzen alle in einer Reihe auf dem Sofa und dann darf jedes Kind das Kind mal kurz halten. Das ist so die Tradition, das passiert jedes Jahr. Wie wenn sie diesen neuen Staubsauger, jetzt darf jeder mal ausprobieren. Und das ist wirklich, ich finde es so faszinierend. Und wie die dann erzählt, dass sie am Tag irgendwie 8 Liter Milch verbrauchen und 10 Packungen Cornflakes. Jeden Morgen alleine.
Und wie machen die das mit dem Einkaufen?
Das haben
die
fand da, ich auch interessant.
Kommen da direkt die Rewe-Lastwagen-LKWs zu ihnen direkt?
Mit dem LKW oder so fahren. Aber die haben gesagt, es ergibt gar keinen Sinn, Großeinkauf zu machen einmal die Woche oder so, weil so ein großes Auto haben wir nicht.
Deswegen wir kaufen einfach gar nicht mehr an.
Die gehen jeden Tag einkaufen. Und das heißt, die nimmt auch immer die Kinder mit. Also die Kinder, die noch nicht in der Schule sind oder nicht mehr, müssen dann alle mit, weil der Vater ist in der Bäckerei.
Aber gehen die dann mit Einkaufswagen oder gehen die direkt mit einem Palettenrolli?
Nein, die gehen jeden Tag mit einem Einkaufswagen, der dann sehr voll ist, aber dann reicht ein Wagen quasi, wenn du jeden Tag gehst.
Verstehe.
Aber die macht den jeden Tag voll, ne?
Holy.
Aber das ist einfach mega heftig. Ja, ich finde es sehr faszinierend.
Und hat sie gesagt, also was der Antrieb ist, so viele Kinder zu haben? Weil es ist auch eine enorme Anstrengung. Und wir wissen natürlich, die Kinder sind das größte Glück dieser Erde, aber sie sind auch
ich dachte,
nervig.
Das sind die Pferde.
Nein.
Nein, ich glaube, sie sagt auch selber, bei ihr ist es halt auch so, für sie ist es nicht so anstrengend, Kinder zu kriegen. Also sie hat so einen sehr belastbaren Körper. Man sieht es ihr auch nicht an, dass sie überhaupt 3 Kinder oder so gehabt hat. Es ist alles in ihrer Ursprungsform wieder direkt nach der Geburt so. Und sie hat kein Problem damit. Also es ist für sie nicht so anstrengend. Und sie hat gesagt, es war anstrengender, als sie vom 2. aufs 3. Kind gegangen sind, als vom 21. aufs 22. Ich glaube halt, irgendwann ist es halt so, dass du hast dann genug ältere Kinder, die sich dann auch schon mit um die Jüngeren kümmern.
Eigentlich ein kleines Unternehmen.
Die beschäftigen sich auch untereinander. Deswegen wird es, glaube ich, irgendwann ist es dann auch egal, so wie viel, ob es jetzt 20 oder 15.
Das ich muss mal einmal kritisch nachhaken, so Markus Lang. Aber wenn du das jetzt so siehst, eine Familie mit 22 Kindern, setzt dir das nicht auch Druck auf?
Ja, also.
Also weißt du, wenn eine Mutter im Speziellen, aber auch ein Vater oder eine Familie so brutal eigentlich intakt ist, so gnadenlos das Leben im Griff hat, das ist doch eigentlich verrückt, oder nicht?
Ja, nee, also es ist jetzt auch nicht so, dass es die perfekte Familie und die haben das perfekte Leben, sondern die haben halt dann wirklich auch nur das. Also die haben halt sich und diese Familie. Gut, durch das Fernsehen haben die jetzt, glaube ich, schon ein bisschen mehr Einkommen und können dann auch mal Sachen erleben und
verstehe.
So.
Verstehe. Mhm.
Aber du weißt dann, ich bin jetzt Hausfrau und Mutter und das ist mein Job und das ist wie eine Firma leiten, weil ich habe 22 Kinder und ich werde von morgens bis abends nichts anderes machen. Und das ist dann halt das Commitment. Es ist dann halt einfach, es ist auch mega schön. Also man sieht ihnen einfach, die sind mega glücklich damit. Das ist ja eine Entscheidung gewesen. Aber ich habe da überhaupt keinen Druck, jetzt 22 Kinder zu machen. Ich finde das mega krass.
Ja, das habe ich gar nicht gemeint. Mehr so einfach, wie man das so das Leben führen kann, so gut und so im Griff haben mit so einer großen Verantwortung auch, meine ich. Also ich bin schon,
ja, das finde ich auch,
also ich bin schon mit gefühlt mit einem Tamagotchi überfordert. So.
Ja, und auch wie gesagt, ich finde das total erstaunlich, wie dein Haus so ordentlich aussehen kann mit 22 Kindern. Aber sie macht halt den ganzen Tag nichts anderes. Zu 100% kümmert sie sich nur um das Haus und die Familie. So.
Ja, trotzdem heftig. Ich muss mich, glaube ich, erstmal jetzt davon erholen.
Aber dann hast du noch nicht von der Folge gehört, als sie alle zusammen ins Disneyland nach Orlando fliegen mit 20 Kindern im Flugzeug. Aber das kann ich jedem empfehlen. Gib mal ein bei YouTube, Redford Family. Die haben auch einen YouTube-Channel. Mhm. Und da gibt es sehr viele Videos und es ist sehr interessant und unterhaltsam. Aber ich muss einen Kritikpunkt muss ich anbringen. Ich darf es jetzt nicht kritikfrei weiterempfehlen. Was mich sehr stört, ist, dass die Mädchen in der Familie wirklich immer zu den Fürsorgerinnen erzogen werden und da quasi immer beim Haushalt helfen und die auf die Kinder aufpassen und die Jungs quasi immer nur, die dürfen sich kloppen und die müssen nichts machen. Einfach, es ist einfach so eine klare Rollenverteilung, das nervt mich total.
Und was ich mir auch schwierig vorstelle, ich habe das jetzt nicht gesehen, aber wie ist es mit den Rechten der Kinder? Werden die gezeigt oder werden die geblurrt? Oder wie ist das?
Die werden alle gezeigt.
Okay.
Aber auf jeden Fall ist es eine sehr liebenswerte Familie und ich finde sie cool.
Das war das Bubble-Update für diese Woche. Danke, Julia.
Danke, Chris.
Bubble-Update.
Also 22 Kinder plus zwei Erwachsene. Das ist ja wirklich 24 Leute. Das ist ja wirklich dann wie eine Schulklasse. Also alles, was man macht, ist eine Klassenfahrt.
Ja, Klassenfahrt auch übrigens sehr gutes Thema. Wie stehst du zu Klassenfahrten?
Für mich war es immer der Horror, würde ich sagen. Man kann es so zusammenfassen. Bei uns heißt es ja Lager. Also Klassenfahrt,
schwieriges Wort.
Also eine Klassenfahrt, die mehrere Tage dauert, ist bei uns ein Lager, Klassenlager oder Sommerlager oder so. Ich werde das jetzt auch benutzen. Ich weiß, in Deutschland ist das, glaube ich, nicht, heißt es nicht so, aber bei uns heißt das so. Und Sommerlager habe ich ein Erlebnis. Also das war so ein Sommerlager, so ein Zeltlager eigentlich, wo wir so am Waldrand irgendwo in der Schweiz, ich glaube in der französischen Schweiz, gezeltet haben. Und da waren dann so 100 Kinder oder so. Also richtig viel. Zwei Wochen im Juli. Einige kannte ich. Und da muss man halt so dann so in Viererzelte haben wir dann geschlafen. Also relativ kleine Zelte. Und ich habe schon nach der ersten Nacht gemerkt, du, also das ist überhaupt nichts für dich, Chris. Habe ich mir selber so gesagt als Neunjähriger. Sommerlager, Klassenlager, da wirst du nicht warm. Es sind mir zu viele Kinder gewesen, zu viele Leute allgemein. Man kann sich kaum zurückziehen. Und man musste die ganze Zeit, das ist meine Erinnerung, musste ich die ganze Zeit Völkerball spielen. Also wirklich, es gab Frühstück.
Und so gegenseitig abknallen.
Man hat eine Wanderung gemacht und dann einfach den Rest vom Tag Völkerball. Oh, und ich hätte einfach am liebsten wäre ich einfach mal so alleine weggelaufen und mich irgendwo in eine Kuhwiese gelegt. Aber das durfte ich nicht, weil man sich dann so alleine darf man sich nicht entfernen. So.
Oh nein.
Und ich weiß noch, einmal mussten wir so, wir waren in Gruppen.
Wie
so,
weit weg von zu Hause war das?
Zwei Stunden, drei Stunden. Nicht so weit.
Wo
nicht,
war das denn, das Lager?
Ich weiß es nicht mehr. Ich will es auch, wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht sagen.
Und anonymisieren.
Wir mussten dann einmal so einen Ausflug machen mit einer Gruppe. Wir waren dann so eine Gruppen, Altersgruppe, vielleicht so 15 Kinder, 15 Jungs waren wir. Und dann mussten wir als Aufgabe mit unseren beiden Gruppenleitern, da hatten wir die Aufgabe, dann irgendwo zum Beispiel bei einem Bauern zu klingeln und fragen, ob wir da im Stroh schlafen wir dürfen bei dem. Und das haben wir auch gefunden, das war so eine ganz ländliche Gegend. Und die waren alle total nett, das durften wir ohne weiteres machen. Und dann am Nachmittag davor waren wir aber irgendwo im Fluss baden und ich hatte mein Tuch dabei, mit dem ich mich abgetrocknet hatte und hatte das in meinem Rucksack. Und dann sind wir zu diesen Bauern, haben dort übernachtet und am nächsten Tag sind wir zurückgewandert in unser Zeltlager. Und dort habe ich dann mein Tuch rausgenommen, was immer noch feucht war. Und als ich es rausgenommen habe, waren da wirklich ungelogen 50 Käfer dran. So 1 Euro.
Aus dem Heu? Große.
Die mussten nachts in meinen Rucksack geklettert sein, im Heu. Und ich hatte noch nie so einen Schock wie da. Und ich hätte am liebsten das Handtuch und meinen Rucksack direkt angezündet und in Flammen aufgegangen. Ich fand das so, eklig. Nicht schlimm. Wegen den Tieren, sondern einfach, weil ich so eklig fand.
Hat dir denn jemand geholfen, die wegzumachen?
Ich hab's ausgeschüttelt. Ich habe noch nie so geschüttelt in meinem Leben. Und das Krasse war halt, ich habe halt wirklich die noch 2 Stunden so auf meinem Rücken rumgetragen, weil wir sind ja von diesen Bauern dann zurückgewandert, so 2 Stunden. Und das war wirklich kein gutes...
Von welcher Art Käfer sprechen wir? Mistkäfer?
Keine Ahnung, es waren schwarze Käfer.
Klein oder groß?
Relativ groß, ich würde sagen, fast so wie ein 1-Euro-Stück. Also richtige Oschichter.
Maikäfer vielleicht.
Nein.
Es wir treffen wieder in die Botanik und Floristik, Flora-Fauna-Bubble ab.
Es waren Käfer, die ich nicht kannte und ich komme ja vom Land, ich kenne mich schon ein bisschen aus mit Käfern. Warst du auch mal in so einem Sommerlager, wo du weit entfernt von zu Hause warst?
Also ich war einmal, oh Gott, das ist die Trauma-Aufarbeitung. Ich war mal in der 3. Klasse, ich war so ein Kind, ich wollte unbedingt reiten. Das war mein größter Traum, reiten zu gehen. Aber reiten ist halt schweineteuer. So. Das kann man sich halt nicht leisten, vor allem nicht, wenn man mehrere Kinder hat. Und meine Schwester wollte halt auch reiten. Wenn ein Kind reitet, muss das andere auch reiten. Deswegen durfte keiner reiten. Und deswegen bin ich nur einmal irgendwie auf dem Gnadenhof gewesen, wo ich dann auf so einem alten 80-jährigen Pferd mit so Verletzungen so einmal im Kreis reiten durfte. Aber ich wollte unbedingt reiten lernen. Und meine Mutter hat dann, glaube ich, gedacht, dass es eine gute Idee wäre, wenn ich mal Ferien auf dem Reiterhof mache, so als statt jede Woche mal Reitunterricht einfach mal auf den Reiterhof gehen. Und da bin ich mit einer Klassenkameradin, die auch geritten ist, zusammen dann quasi in diesem Reiterhof gewesen. Ich glaube, es war irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es war, Rheinland-Pfalz oder so. Es war auf jeden Fall für mich damals unendlich weit weg von zu Hause. Und dann bin ich an diesem Hof angekommen und ich weiß genau, es war alles so dunkles Holz. Es war nicht sehr einladend und die Kinder, das waren alles Kinder, die reiten konnten. Also das waren alles ReiterInnen quasi. Ja. Und ich war das einzige Kind, das nicht reiten konnte, das noch nie richtig in ihrem Leben geritten hat. Und ich wusste davon nichts. Ich dachte, ich komme dahin und jemand bringt mir bei, wie man reitet. Mhm. Und die erste Nacht war schon Horror, weil ich das da schon realisiert habe, weil die sich beim Abendessen schon alle darüber unterhalten haben, welches Pferd sie wollen und was sie da machen.
Welchen Sattel?
Ja, genau. Und am nächsten Tag fing es halt damit an, wir sollten unser Pferd satteln, selber striegeln, sauber machen. Ich hatte keine Ahnung, was ist was, wie macht man das? Ich stand vor diesem Pferd und ich weiß noch genau, dass das Pferd Fritz hieß. Mein Pferd hieß Fritz und ich wusste nicht, wo oben und unten ist bei diesem Pferd. Wo striegel ich das? Wie mache ich das? Satteln konnte ich schon mal gar nicht. Und dann bin ich halt irgendwann wirklich, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin zu dieser Betreuerin gegangen, die das beaufsichtigt hat und habe dann gesagt, können Sie mir vielleicht helfen, das Pferd zu satteln? Und dann hat sie mich total doof angemacht und hat gesagt, hast du noch nie ein Pferd gesattelt? Und ich so, nein, das ist wirklich so grauenhaft.
Aber muss man die hoch anrechnen? So manch andere introvertierte Person oder Kind hätte sich das nicht getraut. Ich zum Beispiel wäre dann wahrscheinlich...
Und ich weiß auch warum, weil man so eine Antwort kriegt.
Genau, ich wäre aber auf dem schiefen Sattel dann 2 Wochen rumgeritten da und hätte so getan, als würde ich es können und wäre immer wahrscheinlich vom Pferd gefallen. Hätte mich wahrscheinlich noch verletzt.
Und das Problem ist ja, die Geschichte hört ja da nicht auf. Ich habe ja nicht nur das Pferd gesattelt, sondern wir sind dann ausgeritten. So, ich habe noch nie geritten vorher. Und ich saß auf diesem Pferd und wir sind wirklich durch den Wald geritten. Und ich schwöre bei Gott, es war so schlimm, weil ich wusste ja nicht, was passiert, was ich machen muss. Aber das Pferd war Gott sei Dank so, dass es dann einfach quasi sich den anderen Pferden angepasst hat. Ich wusste nicht, was muss ich mit meinem Fuß machen, was muss ich mit der Leine machen, was muss ich machen, damit das schneller oder langsamer wird, das Pferd. Und irgendwann sagt sie die Betreuerin dann hinten, so und jetzt den Rest vom Waldstück galoppieren. Und ich so, was? Trab hat mich schon mega durchgeschüttelt, fast vom Pferd wie beim Rodeo, fast runtergeworfen, weil ich nicht wusste, wie verhält man sich, wie hält man seinen Rücken. Ich war ungefähr so 9 ungefähr. Okay. Und dann sind wir wirklich galoppiert. Ich bin auf einem Pferd galoppiert, obwohl ich 0 reiten konnte. Und ich habe mich einfach nur mit meiner ganzen Kraft, mit den Beinen an diesem Pferd festgehalten und mit meinen Händen wirklich so verkrampft, nur damit ich nicht runterfalle.
Oh Mann.
Und das war halt gepaart mit einem, ich war ein unglaubliches Heimwehkind. Ich hatte unglaubliches Heimweh von Minute 1. Schon als ich im Auto zum Reiterhof saß, hatte ich schon Heimweh. Und das kam halt dazu, dass ich das einzige Kind war, was nicht reiten konnte. Das heißt, ich habe dann wirklich nach diesem Ausritt heulend meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, du musst mich zurückholen, ich kann hier nicht bleiben. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, hat meine Mutter sich sofort ins Auto gesetzt und hat mich abgeholt und hat nicht gesagt, du bleibst jetzt da. Weil das wäre, glaube ich, mein absoluter Albtraum geworden.
Ich habe nie irgendwie Heimweh gehabt. Das Problem hatte ich nie. Aber ich habe einfach nie Bock gehabt, irgendwo zu übernachten, was nicht mein Zuhause ist. Also so, ja. Es ging um das Schlafen. Ich habe keinen Bock, da noch allen gute Nacht zu sagen, in einem Zelt zum Beispiel. Darauf habe ich einfach keinen Bock, schon als Neunjähriger nicht gehabt und auch heute nicht. Ich will bis heute auch nicht bei Freunden übernachten. Ich habe da einfach keinen Bock.
Ja.
Aber auswärts auf Klo gehen, das geht. Dafür
stehe ich mit meinem Namen.
Ich muss kurz das ansprechen, weil Leila Lowfire hat uns im Podcast,
liebe Grüße,
Vibers, den sie zusammen mit Toya Diebel führt, hat sie einen Shoutout uns gegeben und sich gewünscht, dass wir mal über den, ich sag mal so, über den Stuhlgang reden. Sie hat es Kacken genannt, aber so weit bin ich noch nicht, Leila. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht müssen wir mal so ein Drinsider-Spezial machen, scharf nachgefragt, Thema Kacken, und wir laden Leila Lowfire als Stuhlgang-Expertin ein.
Wir stellen ihr quasi Fragen zum
genau,
Stuhlgang.
Genau, wie geht man als introvertierte Person um, wenn man in einem ungeschützten Raum, der nicht das Zuhause ist, auf Klo gehen muss? Was macht man da? Was sind die Lifehacks? Vielleicht immer eine Bluetooth-Box mittragen und einfach mega laut Musik abspielen.
Ja.
Guter Podcast, Vibers.
Kommt immer montags. Hört mal rein.
Und auch danke an das Podcast-UFO, das ist schon eine Weile her. Die haben uns auch mal einen Shoutout gegeben. Ja, danke, Florentin und Stefan.
Das habe ich auch viel zu spät erst gecheckt durch andere Leute. Aber vielen Dank. Podcast-UFO sowieso seit Stunde 1 einer der besten Comedy-Podcasts. Ja. Aber was ich noch zum Heimweh sagen wollte, eine interessante Erkenntnis, die ich selber auch hatte. Ich hatte immer mega Heimweh, egal wo ich war, wenn ich nicht zu Hause war. Und auch auf dieser Klassenfahrt nach Wangerooge, 6. Klasse, hatte ich mega Heimweh. Mhm. Immer Heimweh. Und ich habe immer gedacht, dass ich meine Mutter so vermisse. Weil ich hatte immer eine sehr enge Bindung zu meiner Mutter und dachte immer so, ich bin ein Mamakind, ich will meine Mama, ich will zu meiner Mutter. Und dann dachte ich, ach so, boah, ist aber peinlich, ich bin jetzt schon irgendwie 12 und will immer noch zu meiner Mama. Und dann konnte ich im nächsten Jahr diese These widerlegen. Und ich war nämlich mit meiner Mutter alleine im Urlaub übers Wochenende irgendwo in Bremen oder so. Und da habe ich gemerkt, ich habe mega Heimweh. Und dann habe ich gecheckt, okay, es liegt nicht an deiner Mutter. Es liegt einfach an der Umgebung. Man will einfach sein eigenes Zimmer, also in seinem eigentlichen Zimmer sein. Man will seine gewohnte Umgebung, die Leute, die man kennt, um sich, und in seinem eigenen Bett schlafen und auf sein eigenes Klo gehen. Mhm. Das ist so das Ding. Es geht gar nicht so um eine Person. Es geht eigentlich immer um das Unbekannte. Und das hat sich ja so bis heute auch beim Drinisein einfach beibehalten. Das finde ich interessant.
Bei mir hat sich Klassenlager auch so als eine Urangst manifestiert, als ich so als 10-Jähriger, das habe ich schon mal erzählt, ich war schon mal im Skilager, so eine Skifreizeit, wo ich mich eine Woche lang vom Skifahren oder Snowboardfahren gedrückt habe. Was ich aber nicht erzählt habe, es gab dann noch so eine Busfahrt nach Hause, da waren wir mit unserer Schulklasse und mit, glaube ich, 3 anderen Klassen. Und unsere Klasse an unserer Schule hat immer als die schlimme Klasse gegolten, die immer Scheiße baut, immer Sachen klaut, Sachen kaputt macht. Und wir waren halt in diesem Skilager und unsere Lehrerin hat uns eine Ansprache gehalten, bevor wir da hingefahren sind. Reißt euch bitte zusammen. Und wir haben uns echt zusammengerissen alle. Wir haben keine Scheiße gebaut.
Ja.
Und dann sind wir in den Bus eingestiegen bei der Rückreise. Die Busfahrt hat so 4 Stunden gedauert. Und als wir eingestiegen sind, ist der Busfahrer, hat sich reingesetzt und sein Mikrofon genommen, dieses Schwanenhalsmikrofon, und gesagt, so, Kinder, ich hatte gute Laune, als ich heute hingefahren bin, aber jetzt habe ich richtig miese Laune. Jemand von euch hat mein Handy geklaut. Und natürlich all eyes on us, unsere Klasse, wir saßen da und haben erstmal auch krass uns gegenseitig angeguckt, wer war es denn von euch so gegenseitig. Aber unsere Klasse wurde halt einfach verdächtigt. Und die ganze 4-stündige Busfahrt ging es darum, es war eigentlich ein einziges Verhör. Wir wurden nach und nach einzeln in die erste Reihe hinter dem Busfahrer zitiert, wo 2 oder 3 unserer LehrerInnen saßen und uns alle befragt haben, was haben wir gemacht, bevor wir eingestiegen sind? Wo waren wir?
Wo warst du zwischen 10
und
11
Uhr? Es war halt total doof, weil die anderen haben natürlich alles gehört. Also es war ja nicht ein isolierter Raum.
Noch so ein bisschen durch das Mikrofon vom Busfahrer durch.
Ja, komplett. Man war das Gegenteil sogar. Man war ja auch noch ausgestellt. Auf jeden Fall, man ist nicht zu einem Resultat gekommen. 4 Stunden Busfahrt, nichts rausgekommen. Es war wirklich eine Totenstille. Wir waren müde, aber auch noch einfach schlecht gelaunt. Alle, die Lehrer, wir, der Busfahrer, es war wirklich eine miese Stimmung. Dann sind wir auf den Schulhof gefahren, wo unsere Eltern gewartet haben. Und dann haben sie den Bus abgeschaltet, so den Busfahrer, und er hat gesagt, so, 4 Stunden Busfahrt, mein Handy ist immer noch nicht da. Ich lasse euch nicht aufsteigen. Und das haben die...
Boah, das ist so richtig pädagogische Maßnahme.
Ja, das ist unglaublich gewesen. Die Lehrer... innen haben sie auch noch unterstützt. Wir saßen dann, glaube ich, wirklich noch eine Stunde weiter im Bus.
Eure Eltern müssen doch gedacht haben, der Bus wurde entführt von so Geiselnehmern, die wollen jetzt Lösegeld.
GSG 9 im Anmarsch. Die Eltern waren, glaube ich, dann auch sauer, haben aber auch so gedacht, ja, wenn es jemand geklaut hat, mein Kind will es ja nicht wohl gewesen sein.
Ja,
dann
wir
muss
sind
das ja,
ordentliche Bürger.
Ja, holt mal den Chris raus so. Meine Eltern sind ruhig geblieben. Und dann, nach einer Stunde, sind wir gegangen und dann waren erstmal 2 Wochen Winterurlaub. Dann sind wir nach Hause und wir lebten wirklich in einem schlechten Gewissen. wer von uns hat dieses scheiß Handy geklaut von dem Busfahrer? Wir kamen danach in unsere Klasse.
Zermürbt.
Und es waren nämlich nicht alle von unserer Klasse dabei im Skilager. Es war eine freiwillige Sache. Und dann wurde etwa die Hälfte unserer Klasse, die dabei waren, halt von der Lehrerin rauszitiert. Und danach war ich so, okay, es ist wieder soweit. Jemand jetzt von uns hat wieder was angestellt. Und es ging um die Handysache. Wir gingen in diesen Raum neben dem Schulzimmer, wo normalerweise so der Medienwagen steht. Weißt du, so ein heller Projektor.
Wo man da hin muss, wenn man nachsitzen muss.
Genau, da waren wir, wo auch noch ein Kopierer steht und manchmal ab und zu ein Lehrer reinkommt. Oh, das ist was Ernstes, ich gehe wieder raus. Und da waren wir dann und dann hat sie ganz bedeckt mit gesenktem Kopf gesagt, ja, also das Handy, ne? Also der Busfahrer hatte ja so ein Hemd an und das ist so eine Hemdtasche. Und er hatte das Handy in der Hemdtasche und als er sich gebückt hat, um eine Kiste einzuladen, ist das Handy in die Kiste gefallen.
Nein.
Ich glaube, die hat sich wahnsinnig geschämt.
Peinlich.
Und zu Recht. Und zu Recht.
Wie peinlich. Wahrscheinlich war es auch noch so ein richtiges Schrotthandy.
Ja, das war ja in der Zeit, wo die Handys noch nicht mal klappbar waren. Also richtigen alten Knochen, so ein Hobel.
Habt ihr denn dann zur Entschädigung irgendwie mal einen Tag einen Ausflug ins Mathematikum oder so bekommen?
Ich glaube, als wir danach mal irgendwie eine Scheibe eingeschlagen haben, dann wurden wir nicht ganz so hart eingepackt. Wir mussten nur eine Stunde auf dem Pausenhof
für
wegen.
Eine Klasse.
Ja, Radau. Da ging immer was.
Ja, Hammer-Story. Zum Thema Busfahrer kann ich auch noch ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar waren wir mal auf dem Rückweg von der Klassenfahrt nach England und waren 13 Stunden mit dem Bus unterwegs, unter dem Meer durchgefahren und alles. Und der Busfahrer hat nonstop gefahren. Und wirklich kurz vorm Ziel, schon auf der Höhe von Lüdenscheid, weiß ich noch genau.
Also bei der Rückfahrt, ne?
Bei der Rückfahrt. Mhm. Hat er plötzlich durchs Mikrofon gesagt, ich muss jetzt hier rechts ranfahren, mein Sohn übernimmt jetzt. Ich bin eben kurz eingeschlafen. Und das war wirklich so ein richtig schlimmer Busfahrer, der war mega streng. Und als er das dann auf der Rückfahrt gesagt hat, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Also Busfahrer ist auch ein Thema wieder für sich.
Es gibt die Leute, die irgendwie überfordert sind beim Busfahren und mega dann aggressiv werden. Es gibt die Leute, die komplett entspannt sind und das Limit rausholen und dann auch mal einpennen. Und dann gibt es die Leute, die total entspannt sind und sich noch die Nägel knipsen. So bei Flicks, so sieht man
ja,
das auch
oder
manchmal.
Candy Crush spielen.
Ja, ja.
Wir kommen jetzt auch schon zu unserer Rubrik und zwar, es ist schon wieder an der Zeit, es ist Ende des Monats, Leute, und wir wählen heute den Drini des Monats oder die Drini des Monats.
Wir sind immer noch nicht klar, wie wir damit umgehen.
The Drini of the Month.
Genau, schieß ab die Fanfaren.
Seit Wochen, ja sogar seit Monaten, seit es diesen Podcast gibt, erreichen uns täglich E-Mails von euch. Wir haben euch ja mal gesagt, schickt uns bitte eure introvertiertesten Geschichten, das introvertierteste, was ihr je gemacht habt, was ihr erlebt habt, was euch zum Drini des Monats machen könnte. Und ihr habt sehr viele E-Mails geschickt an unsere E-Mail-Adresse info@drinis.de. Da könnt ihr auch weiterhin eure Geschichten einsenden.
Und ausschließlich da.
Ausschließlich da, bitte nicht auf Instagram oder Twitter. info@drinis.de und unser heutiger Drini des Monats ist, Chris Sommer, sag es uns.
Simon.
Simon!
Er hat uns eine Mail geschrieben und die ist sehr bezaubernd, würde ich mal sagen. Und ich lese das jetzt mal vor. Simon, ich habe das bisschen gekürzt, aber du wirst es mir verzeihen. Es ist trotzdem sehr gut. Also.
Schieß los, was gibt's, Simon?
Mit Anfang 20 war ich regelmäßiger Gast im Blutspendedienst eines Krankenhauses. Das tat ich in erster Linie, weil es 20 Euro gab und man sich nach der Blutspende an einem Buffet aus belegten Broten, Bockwürsten mit Senf und so weiter bedienen konnte. Geil. Nach einigen Malen Blutspenden wurde ich vom Personal dort gefragt, ob ich mir auch zutrauen würde, Thrombozyten zu spenden. Dafür muss man an beiden Armen angeschlossen werden und das Blut wird aus dem einen Arm raus, dann in eine Zaubermaschine gepumpt und dann durch die andere Nadel in den Körper zurück. Aber dafür sollte es einen Fuffi geben. Ich also, na klar, es klingt schon mal geil. So weit ist es geil. Nach einigen erfolgreichen Spenden hatte ich wieder einen Termin, irgendwann in der Mittagszeit. Ich hatte morgens noch 1,5 Liter Wasser getrunken, weil mir das eine Schwester beim letzten Mal empfohlen hat. Meine Straßenbahn verspätete sich leider, sodass ich 5 Minuten zu spät dann kam. Die Frau am Empfang war verärgert, weil die Zeiträume eng getaktet seien. Sie befahl mir, schnell den Infobogen auszufüllen, damit es im Anschluss gleich losgehen könne. Als ich den Bogen wieder abgab und in Richtung Toiletten schielte, um mich der 1,5 Liter zu entledigen, wurde ich gleich von einer burschikosen Schwester aufgefordert, direkt mitzukommen, um mich zur Spende anschließen zu lassen. Ich, höflich, unsicher, extrem konfliktscheu, dackelte ihr hinterher. Als sie mir die erste Nadel in den Arm legte, merkte ich panisch, dass das alleine eine katastrophal schlechte Idee war. Mit der zweiten Nadel im anderen Arm war ich an diese Liege gefesselt. Ich lag dort und spürte mit jedem Herzschlag meine Blase. Das Gerät berechnete die Dauer, wie lange ich dort würde liegen müssen. Ich rechnete mit 50 Minuten oder so. Blasentechnisch schmerzhaft, aber irgendwie zu bewältigen. Die Anzeige rechnete also und zeigte mir dann das Ergebnis. 90 Minuten, bis ich endlich pinkeln gehen dürfte. Der Horror.
Ein ganzer Film. Ein ganzer Film. Ein
Fußballspiel. Nach 10 Minuten wurde ich unruhig. Ich nahm plötzlich die Schwestern und Pfleger wahr, die mit Beuteln, mit Spenderblut durch den Raum gingen, sie hin und her trugen, weglegen und immer stärker konzentrierte ich mich auf die schwappende Flüssigkeit in den Beuteln. Zu diesem Zeitpunkt begann ich zu schwitzen und spürte Anflüge von Panik. Ich sah im ganzen Raum nur noch Flüssigkeiten. Ich rief die Schwester zu mir und teilte ihr unter größter Scham mit, dass ich leider mal pinkeln müsse und ob sie mich nicht schnell von der Maschine trennen könne. Würde auch ganz schnell gehen. Sie schüttelte den Kopf, das würde nicht gehen. Hygienetechnisch, dann müsste man alles wegwerfen und auch die bisher gewonnene Spende müsste in den Müll. Das wäre jetzt blöd. Ob ich eine Urinflasche haben wolle, fragt sie mich. In größter Panik lehne ich es entschieden ab, die Vorstellung in diesem Raum mit 7 anderen Männern und Frauen und Pflegepersonal im Liegen in eine Flasche zu pinkeln, ist absolut ausgeschlossen. Allein das Angebot zu erhören, erzeugt mir in mir den Wunsch, vor Scham sofort im Boden zu versinken. Die Uhr zeigte 55 Minuten. Ich stoßschwitze und spüre meine Beine zum Bersten gefüllte Blase bei jedem Herzschlag. Mein Herz rast, Augen auf, Augen zu. Es ist alles unerträglich. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, mir einfach in die Hose zu machen und zu hoffen, dass es niemand mitbekommt. Wenn meine Blutspende dann fertig ist, würde ich aufstehen und niemals wiederkommen. Diese Idee hatte zu diesem Zeitpunkt eine anziehende und zugleich abstoßende Wirkung auf mich. Mit kaltem Schweiß rufe ich dann die Schwester zu mir und teile ihr mit, dass ich es nun wirklich nicht mehr aufhalten könne und eine Urinflasche brauche. Weil ich aber beide Arme nicht bewegen könnte, müsste mir jemand diese Urinflasche anlegen, wie es im Fachjargon heißt. Sie geht zum Telefon und ruft jemanden an. Ich stehe kurz vor einem Kollaps und will nur noch heulen. Zwei Schwestern holen einen aufklappbaren Wandschirm, um mich vor neugierigen Blicken der anderen zu schützen. Ich bin der Mittelpunkt des Geschehens. Der Wandschirm steht nicht fest, er kippt zur Seite und knallt scheppend auf den Boden. Es ist ein Mordsgetöse. Alle gucken. Ich ziehe meine Seele aus meinem Körper ab und bin nur noch eine geistlose Hülle. Der Arzt kommt, er ist freundlich, ich habe Tränen in den Augen. Er will meine Hose öffnen und ich schreie ihn ungewollt und völlig fertig an. Er soll sich bitte, bitte Handschuhe anziehen. Es tut mir alles so leid, aber ich kann nicht mehr und es ist so grauenhaft. Es ist alles so entwürdigend. Er legt die Urinflasche an und legt mir eine Decke über den Körper. Der Körper entledigt sich seiner Schande, anfangs nur tröpfchenweise und ich liege mehrere Minuten dort aufgebahrt, weil ich nicht pinkeln kann. Nach einer gefühlten Ewigkeit klappt es dann doch und ich werde fertig. Er zieht mir die Urinflasche ab, die Decke wird wieder zusammengelegt und ich bringe kaltschweißig den Rest der Zeit rum. Als ich fertig war, bin ich gegangen und nie wieder zurückgekehrt.
Boah, Simon, ey. Also erstmal, es tut mir sehr leid, was du da erlebt hast und danke, dass du es so detailliert aufgeschrieben hast. Es hat mich wirklich gepackt, diese Geschichte, und du hast es auf jeden Fall verdient, wenigstens jetzt diese kleine Entschädigung zu bekommen, das Trini des Monats Überraschungspaket.
Wir kontaktieren dich, du musst gar nichts machen und ich würde sagen, nach dieser krassen Geschichte brauche ich auch eine Erholung. Ich sage mal,
ich
wieder,
muss jetzt aufs Klo.
Feierabend. Ja. Julia, ich würde sagen, wir beenden den Podcast für diese Woche.
Ja, wir sind nächste Woche wieder da, in alter Frische, nächsten Dienstag.
Am Dienstag, aber ihr könnt den Podcast natürlich an jedem Tag der Woche hören. Mir gefällt das nicht so gut, dass der Drini-Dienstag jetzt so gebrandet ist.
Sag nicht Drini-Dienstag.
Hey, lass mich in Ruhe.
Wir sind die Drinis. Auf jeden Fall, Leute, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet, falls euch gefällt, bei Apple Podcasts nämlich.
Abonnieren ist auch top, abonnieren, weil dann wisst ihr immer, wann eine neue Folge kommt.
Genau, abonnieren ist auch super und müsst ihr aber auch nicht.
Ihr kennt das Spiel.
Ihr kennt das Spiel.
Bleibt gesund, bleibt drin. Wir wünschen euch eine gute Woche und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.